Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 19. September 2011 zum Thema Eine konfliktreiche Welt. Wie geht der Buddhismus damit um? Zu Gast ist Bante Selavansa Thero, Theravada-Schule der österreichischen buddhistischen Religionsgemeinschaft. Dominika Meindl ist Gastgeberin.
Immer eine große Freude zu sehen, wie viele Menschen zum Kepler Salon kommen. Also heute sind es besonders viele. Es mag am Thema liegen, das Thema ist eine konfliktreiche Welt, wie geht der Buddhismus damit um? Mein Gast ist heute Bante Selavansa. Danke fürs Kommen. Bevor ich unseren Gast noch kurz vorstelle und noch ein paar Worte zum Thema sage, ein paar organisatorische Hinweise. Und zwar, Sie können Bestellungen abgeben, das ist vielleicht das Wichtigste zum Wohlbefinden. Die Gastronomie Keinzl ist um ihr Wohl bemüht. Dann können Sie sich ins Gästebuch eintragen, beziehungsweise auch informieren lassen über die Freunde des Kepler Salons. Es werden jederzeit neue Freunde gesucht. Und Sie können sich eintragen lassen für den Newsletter. Ja, und bei der anschließenden Diskussion, Sie kennen das Prozedere möglicherweise, bitte warten Sie, bis Sie das Mikrofon haben. Das hat den Grund, es wird aufgezeichnet, was Sie sagen. Und halten Sie das Mikrofon bitte ganz nahe zum Mund, damit auch die anderen hören, was Sie sagen. Gut, das wäre zum Organisatorischen. Mein Name ist Dominika Meindl, ich bin Schriftstellerin und Journalistin. Zum Thema heute, eine wesentliche Assoziation mit dem Buddhismus ist ja die Toleranz und Friedfertigkeit. Die provokante Frage, sind das denn noch Tugenden für eine Religion in einer konfliktreichen Welt? Und kann sich der Buddhismus mit diesen Prinzipien und Tugenden durchsetzen? Wie geht er auch von dieser Ebene her gesehen mit der Globalisierung und ihren Folgen um? Ja, vielleicht auch nur kurz die Information, Österreich war, das war mir auch neu, das erste Land in Europa, das den Buddhismus staatlich anerkannt hat als Religionsgemeinschaft 1983. Zu diesen und anderen Themen wird heute zu uns und mit uns sprechen Bante Selavansa. Sie sind geboren 1953 in Sri Lanka. Und er ist mit 11 in ein Kloster eingetreten und zum Mönch ausgebildet worden. Nach einem Studium in Sri Lanka ist er nach Österreich gekommen, um sich weiterzubilden. Das war schon 1982. Und seitdem hat er uns nie mehr wirklich verlassen. Er hat in Wien, nehme ich an, Philosophie studiert. Er hat Doktor der Philosophie. Das hätte ich nicht sagen sollen, weil die Titel nicht so wichtig sind. Er ist Lehrbeauftragter an der Uni Wien und der Globalakademie Liechtenstein und auch Abt eines buddhistischen Klosters. Ich habe mir erklären lassen, es ist nicht ganz so wie bei uns ein Abt, sondern ein Ansprechpartner. Sowie auch spiritueller Leiter der Theravada-Schule der österreichischen buddhistischen Religionsgemeinschaft. Ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Vor einigen Tagen bin ich aus Sri Lanka hierher gekommen. In Sri Lanka habe ich keine Verbindung gehabt mit Internet oder habe ich sogar kein Telefon gehabt. Und dann kam ich nach Wien. Und in Wien habe ich eine neue Wohnung. Und da gibt es auch kein Internet, kein Telefon. Und ich bin eigentlich noch in Sri Lanka, in dem Sinne. Ich habe schon die Einladung bekommen, aber ich habe nicht gewusst, worüber ich heute reden soll. Und dann habe ich einfach ihr gefragt, was ich heute sagen soll. Dann hat sie gesagt, einfach Einführung in Buddhismus und jeder hat ein Interesse. und auch, wie geht der Buddhismus eigentlich mit der modernen Welt um? Und das ist eigentlich heutiges Thema. Der Buddhismus ist eigentlich eine alte, wir sagen, es gibt kein Wort, deshalb sage ich eine Religion. Es ist die einzige Religion ohne Gott. Es gibt zwei Religionen, ein Gott, eine Religion, viele Götter, eine Religion, Gott. Und der Buddhismus hat eigentlich kein Interesse, über die Welt zu sprechen, weil wir diesen Begriff Welt ganz andere Vorstellungen haben. Wenn wir hier jemanden fragen, was ist die Welt? Sie werden sicher viele Dinge erklären, was die Welt ist draußen, was da passiert, alles die Welt. Der Buddha sagt in seinen Lehrreden, Bhyamate Kalebere Loko Panyayati, in diesem Körper drinnen ist die Welt. Außerhalb von diesem Körper gibt es keine Welt. Wenn du selber deine innere Welt kennst, kennt sie auch die Welt von außen. Und innere Welt besteht aus zwei Komponenten, hauptsächlich. Erster ist der Körper, zweiter ist der Geist. Der Mensch, wenn wir fragen, wer ist der Mensch, was ist der Mensch, die Antwort ist eigentlich eine Kohäsion, ein Zusammenkommen zwischen Körper und Geist, der ist der Mensch. Solange der Geist mit dem Körper arbeitet, er hat dein Leben. Wenn irgendwann der Geist den Körper verlässt, er hat kein Leben mehr. Der Mensch ist eigentlich ein Produkt der Vergänglichkeit. Was da wirklich passiert in ihm, ständig, jede Sekunde, wird er anders. Sowohl körperlich als auch den geistig. Die Veränderung des Körpers sieht man nicht so schnell, langsam. Aber ständig, jede Sekunde passiert diese. Und die Veränderung des Geistes, genau wie den Körper, aber merkt der Mensch. Darüber redet er aber nicht, weil er keine richtige Verbindung mit dem Geist hat. Der Geist ist in mir, in uns, mit uns, aber so unbekannt. Er ist so unbekannt. Körper ist bekannt. Man kann jeden Tag sehen. Aber den Geist können wir nicht sehen. Unbekannt. Der Mensch, wie ich es gesagt habe, ist eine Kohäsion, eine Verbindung, eine Zusammensetzung, Körper und Geist. Und der Körper besteht von altindischen philosophischen Erklärungen her aus vier Elementen, nämlich Erde, Wasser, Luft und Licht. Das ist die alte indische Erklärung. Der Buddha hat auch übernommen das. Er hat nicht versucht, etwas anderes dazu geben. Und das ist eigentlich ganze Materie, wenn wir sagen, Körper ist auch eine Materie, alles ist gleich. Wenn wir eine kleine Blume sehen, diese Blume besteht auch aus diesen vier Elementen. und unser Körper auch. Deshalb, wenn jemand fragt, Blume und Körper, gibt es keinen Unterschied? Antwort ist nein. Nur der Unterschied ist, Blume hat vielleicht Erdelement wenig, Wasserelement wenig, andere Elemente sind auch wenig. Der Mensch hat mehr, Elefant hat noch mehr. Das ist der einzige Unterschied. Aber wenn der Körper wirklich dann untersucht, Körper und Blume, ist kein Unterschied. Und so sind wir Menschen, ganzer Welt körperlich eins. Kein Unterschied. Nur manche Menschen sind dick, manche dünn, sonst nicht. Geistig, der Geist, er besteht auch aus vier Dingen. Genau der Körper. Und das eigentlich eine Besonderheit für die Menschen. Nämlich, erster Teil des Geistes ist fühlen. Zweite ist dann wahrnehmen. Dritte ist Absichten, Wille. Vierte ist dann Bewusstsein. Wenn jemand fragt, wenn wir über den Geist irgendwann reden, wir reden über diesen vier. Aber Geist existiert nicht. Genauso wie Körper. Körper ist auch ein Sammelbegriff. Ist alles zusammen, sagen Körper. Wenn jemand fragt, was ist der Körper, können wir keine Antwort geben. Genauso wie ein Auto. Auto ist alles zusammen sagen, der Sammelbegriff Auto. Auto existiert nicht. Das ist nur eine Benennung. Alle Teile zusammen sagen Auto. Wenn Teile auseinandernehmen, dann fragt ihr, wo ist das Auto? Es existiert nicht. Genau der Körper. Wenn wir fähig werden, diese Elemente, vier Elemente auseinandernehmen, dann kann man fragen, wo ist der Körper? Ja, Körper ist nicht mehr da. Wenn irgendwie zusammenbringen, dann sagen wir wieder, Körper ist da. Nur eine geistige Formation. Wirklichkeit, Wirklichkeit gemäß Betracht, gibt es nicht. So ist auch der Geist. Der Geist, in dem Sinne, wir sagen, der Geist existiert aber nicht. Wenn der Fühlen da ist, da ist der Geist. Wenn Wahrnehmen da ist, der ist der Geist. Wenn der Wille da ist, da ist der Geist. Wenn der Bewusstsein da ist, der Geist ist da. Der Mensch hat nur die Körperlichkeit und auch dazu eine Besonderheit gibt es dann Denkfähigkeit. Wo das wirklich existiert, es gibt viele Diskussionen. Manche sagen, diese Denkfähigkeit im Herzen, manche sagen im Gehirn. Ich würde sagen, ganzer Körper. Und so ist eigentlich meine Welt, wie der Buddha sagt, meine Welt besteht aus diesen, das ist meine Welt. Wenn der Körper irgendwann mit dem Geist arbeitet oder Geist mit dem Körper, dann sagen wir, man lebt. Das ist ein Leben. Leben heißt dieses. Diese Zusammenarbeit ist das Leben. Besonders der Mensch. Mensch lebt nur, solange der Körper mit dem Geist arbeitet oder Geist mit dem Körper arbeitet. Was ist der Tod? Es gibt eine Erklärung von Buddha, er sagt, Ayushmat Vinyanang Yada Kayan Jahantime. Körperwärme, Lebenskraft, Bewusstsein, Körper, wenn er auseinandergeht, dies heißt der Tod. Solange der Wärme, Lebenskraft, das Bewusstsein mit dem Körper zusammen, dann sagen wir Leben. Und wenn die auseinandergehen, dann ist der Tod. Und Tod ist nur ein Auseinandergehen. Was da auseinandergeht, naturgemäß kommen wir wieder zusammen. Da ist der Wiedergeburt. Wenn etwas zusammen gewesen war, wenn auseinandergeht, geht nie verloren. Muss wieder zusammenkommen. Man kann nicht sagen, nein, das kommt nicht mehr. Das muss doch zusammenkommen. Weil sie einmal zusammen waren. Und so, der Körper und Geist zusammenarbeitet, der Mensch, wie ich gesagt habe, Leben baut er auf mit oder aus Gefühlen. Gefühle sind eigentlich der Weltbauer, meine Weltbauer. Gefühle. Gefühle sind hauptsächlich, wenn ich frage, dann sie werden ganz andere Dinge sagen, Gefühle. Primär Gefühle sind eigentlich angenehme, unangenehme, weder angenehmer noch unangenehmer. Das sind die Gefühle. Was der Mensch wirklich ständig das tut im täglichen Leben, er will angenehmer behalten, bewahren, angenehmer wünschen, erwartet er, unangenehmer will er überwinden, beseitigen und weder angenehmer noch unangenehm verwirrt er. Das ist sein Leben. Was der Mensch von Geburt zum Tod, das er tut, angenehm möchte er haben, unangenehm will er nicht haben. Und weder angenehmer noch unangenehmen weiß er nicht, was sie tun soll. Verwirrt. So geht weiter. Ganzes Leben, wenn wir das tun, das ist unser Leben. Aber wenn der Angenehme, der Unangenehme, wenn diesen, der Mensch, wirklich mit Angenehmen, Unangenehmen bearbeitet, da entsteht eigentlich das Problem. Die Ursache der Probleme sind eigentlich dieses. Angenehm und unangenehm. Weil der Mensch nicht richtig gelernt hat, mit angenehmen und unangenehmen umzugehen, dadurch entsteht da die Probleme. Konflikte, alles entstehen diesen. Ganz kleine, über Welt sollen wir nicht reden. Deshalb habe ich am Anfang gesagt, wir sollen über unsere eigenen Probleme reden. Einmal hat der Buddha gefragt, das in seinen Urtexten steht, Anto Jata Bhajata, Jataya Jatita Paja, Kinte Gotama Puchame, Kinte Vijate Jata. Innen ist dickig. Außen ist dickig, innen und außen dickig. Die Menschen sind verwirrt. Wie können sie einen richtigen Weg finden? Buddha in Frage gestellt. Der Buddha gibt Antwort. Antwort ist eigentlich vorher erklärt, warum sind sie so. Einfache Ursache ist eigentlich, mit Fühlen, mit Gefühlen kann er nicht richtig umgehen. Was tut er? Angenehmer haftet er an. Anhaftet, erst ist angenehm. Angenehmer haftet er an. Erzeugt in ihm Gier. Wird er gierig. Unangenehmer, ständig lehnt er ab. Ablehnung erzeugt er Hass. Verwirrung. Er ist dann weder angenehmer noch unangenehmer. Da wird verwirrt, ist er verwirrt. Verblendung. Das sind die Ursachen der Probleme. Gier ist der Problem, der Ursache der Probleme. Woher kommt diese Gier? Weil der Mensch ständig angenehmer sucht. Er sucht immer angenehmer. Aber bis jetzt, kein Mensch ist glücklich geworden oder ohne Probleme gewesen mit Gier. Mit Gier sind alle Menschen haben Probleme gehabt. Keiner hat gesagt, ich habe Gier, ich bin glücklich, ich habe kein Problem.
Wahrscheinlich, weil es nicht gierig ist.
Wenn der Gier da ist, Gier mit Gier entsteht eine innere Haltung, diese heißt Anhaften. Gier heißt das Anhaften. Das Wort heißt, der Gier heißt mit den Anhaftenden. Der Mensch, wenn er gierig ist, will nicht loslassen. Dann kann er nicht dann glücklich sein. Wenn er nicht loslassen kann, wie kann er dann glücklich sein? Wenn sie sagen, ich bin glücklich, dann sind sie nicht, aber sie können jederzeit loslassen. Ja, das ist alles mit dem Loslassen verbunden. Ja, wenn Sie loslassen können, egal welches Wort verwenden, Hingabe, alles, ist egal, die Worte sind nicht so wichtig. Wenn Sie so leben können, dann sind Sie glücklich, aber viele Leute können das nicht. Die Probleme entstehen dieses, ich sage nicht, dass Sie Probleme haben. Ich sage allgemein, wie die Welt wirklich dann mit dem Problem entstanden ist. Und haften, was haften die? Nicht nur die Dinge. Wir sagen immer, Gier ist immer, haben wir eine Idee, gierig sein, anhaften, ist mit der Materie. Nein. Der Buddha sagt, der größte Problem der Menschheit ist nicht den anhaften, den materiellen Dinge, sondern Meinungen. Der Mensch bildet seine Meinung, haftet dies an, und dann will er das wirklich dann durchsetzen. Dadurch entsteht das Problem. Aber die Meinungen entstehen auch, weil er das immer denkt, das ist angenehm. Irgendetwas logisches Schlussfolgerung hat er. Er denkt, es ist angenehm. Es muss gemacht werden. Aber immer diese, es muss gemacht werden, ist immer als subjektiv entstandenes. Nicht objektiv. Ein Mensch sagt, oder eine Menschengruppe sagt, das muss gemacht werden. Das haben die Religionen gemacht, Politiker gemacht, Wirtschaftler gemacht, Mediziner gemacht, alles gemacht. Das ist dann, das muss gemacht werden. Ja, das ist nur kleine Gruppe. Sie haben aber angenehmer gefunden, diese Dinge. Ja. So eigentlich dann angenehmen, unangenehmen und weder angenehm, Indifferenz. Und diesen nicht richtig umgehen können, dann entsteht die Probleme, Schwierigkeiten. Und dann sage ich dann, ich habe gesagt, dies alles ist eigentlich, angenehmer heißt, das Wort kommt, angenehmer, vielleicht etymologisch ist nicht richtig. Aber meine eigene Überlegung, dieses Wort kommt von diesem, dass ich hat das angenommen, deshalb angenehm. Dass ich hat das Selbst hat das nicht angenommen, unangenehm. Ja. Die Dinge sind weder angenehm noch unangenehm. Dass ich das Selbst sagt, ich nehme das an. Das wird angenehm. Mit annehmen können, dadurch entsteht angenehmer. Ja. Und so ist eigentlich dann
immer wieder dann Probleme entstanden. Dies alles dient eigentlich etwas Geistiges. Geistiges. Sowohl der Angenehme als auch Unangenehme ist Geistiges. Was ist eigentlich, was der Mensch wirklich tut? Religionen. Was der wirklich Religionen, wie ich, das ist nicht allgemeine Aussage, wie ich verstanden habe. Alle Religionen entstanden. Die Menschen haben viele der Möglichkeiten gehabt, von Anfang an den Körper zu trainieren. Körper gesund zu halten, haben sie Methoden gehabt. Altindische Ayurveda-Methode. Ja, es ist, sie haben immer gedacht, Körper das balancieren, Körper gesund zu halten. Aber sie haben keine Möglichkeit, keine Methode gefunden, den Geist rein und gesund zu halten. Dann ist die Religion entstanden. Religionen sind hauptsächlich, wie ich verstehe, ist den Geist zu reinigen, den Geist zu balancieren, den Geist zu entwickeln. Nichts und andere Dinge. Keine anderen Erwartungen. Den Menschen zu gewinnen, die Macht zu haben, das alles ist keine Eigenschaften einer Religion. Das Einzige ist eigentlich, der Mensch wartet eigentlich, wünscht eine geistige Entwicklung. Das soll der erfüllen, der Religion. Wenn das nicht tut, dann sage ich, ich brauche keine Religion. Und dann, dieser angenehme, unangenehme, wenn wir das irgendeine Methode finden können, richtig umzugehen, dann haben wir eigentlich eine Möglichkeit, ohne Problem zu leben. Dieser erklärt dann Buddhismus dann die Meditation-Methode. Über die Meditation, keine Zeit.
Wie lange sind noch Zeit? Ja, sprechen Sie noch. Ja.
Aber wenn Sie mir sagen, sofort.
Na, wenn, aufhören. Wenn, ja. Wenn es uns zu angenehm wird, dann hören wir auf.
Ja.
Dann lassen wir los.
Ja, gut. Und das ist so, wenn jemand wirklich lernen kann, mit den Angenehmen, den Unangenehmen und auch den Neutralen richtig umzugehen, dann hat der Mensch in Wirklichkeit kein Problem. Und der Buddhismus erklärt einen Weg, wie der Mensch wirklich mit diesen Dingen richtig umgehen kann. Dieser heißt die Meditation. Die Meditation hauptsächlich ist die Übung der Achtsamkeit. In deutscher Sprache Achtsamkeit. Ich weiß nicht, wie der Mensch das versteht, Achtsamkeit. Und aber ursprüngliche Idee ist das genauso, wie der englische Wort sagt, Mindfulness. Mindfulness, ich übersetze meine eigene Übersetzung, heißt immer der geistig voll dabei sein, wenn ich etwas tue. Wenn ich etwas körperlich etwas tue, ich bin geistig voll dabei. Das ist eigentlich die Achtsamkeit-Meditation. Körperliche Handlungen immer dann geistig voll dabei sein. Und Achtsamkeit, andere Wort ist eigentlich, heißt im Hier und Jetzt sein. In der Gegenwart, gegenwärtig sein. In der Gegenwart sein. Nicht in der Vergangenheit, nicht in Zukunft, immer dann hier und jetzt. Und wenn man hier und jetzt bleiben kann, und diese Menschen können eigentlich ohne Probleme leben. Wie kann man das verstehen? Jetzt, wenn jemand fragt, was ist eigentlich das erste Merkmal des Jetzt? Das erste Merkmal des Jetzt ist anders werden. Das Jetzt ist ständig dem Anderswerden unterworfen. Wenn das jetzt nicht anders wird, kommt das nächste jetzt nicht mehr. Dann Welt hört auf, wird finden, wird dunkel. Das heißt, das Jetzt ist beweglich. Gerade deshalb existiert die Welt, weil das Jetzt immer beweglich ist. Jetzt soll immer beweglich sein. Und wenn der Geist irgendwann mit Jetzt verbinden kann, dann weiß der Geist, erkennt der Geist, dass die Welt vergänglich ist. Das heißt, wir nehmen an, Gefühle. Gefühle, wenn Sie das Wort auch der Gefühle, hauptsächlich denken dem Körper, Tasten, aus Tasten entsteht der Gefühle. Ja, Gefühle sind immer berührt, Tasten. Nach der Lehre des Buddha, der Gefühle zu entstehen, gibt es einige Kanäle, 6 Kanäle. Erste ist dann Ohren. Ohren mit Hören erzeugte Gefühle. Das ist das zweite ist Augen. Augen durch Sehen erzeugende Gefühle. Dritte ist Nase. Nase durch das Riechen erzeugte Gefühle. Nächste ist der Mund, Zunge. Zunge durch das Schmecken erzeugte Gefühle. Nächster Körper. Körper mit den Tasten ist dann, erzeugt dann Gefühle. Nächster ist dann Mind, Geist. Geist durch das Denken erzeugte Gefühle. Und ein Beispiel nehmen wir, das ist dann 6 Sinne. Durch die 6 Sinne Kanäle entsteht dann Gefühle. 10. Wenn jemand denkt, ich will kein Avocado essen. Ich esse es schon gerne, ich habe Beispiel, sage ich. Avocado esse ich nicht. Dieses Beispiel hat neulich einen Mönch gegeben, deshalb sage ich das. Amerikanischer Mönch, der kommt aus Kalifornien. Und er hat gesagt, als kleines Kind, der Mutter hat immer, der Kalifornien gibt so viele Avocados, immer dann Avocado-Zeit, immer die ganze Zeit Avocado essen. Er wollte das nicht. Wie das Gefühl entstanden ist. Die Mutter sagt am Abend, heute ist der Avocado, er hat Gefühle gegen Ärger. Und dann, Tisch hat den Avocado gesehen, das ist Ärger. Und dann muss er dann riechen, das ist Ärger. Und muss er essen, das ist Ärger. Ja. Und so, später, das wird Avocado denken, Gefühle, ja, Angst, Ärger. So haben ja auch Menschen. Menschen sehen Gefühle. Unangenehm, unangenehm, beides. Hauptsächlich unangenehm. Ja, unangenehme Gefühle sehen. Wenn er redet, noch. Wenn er riechen, noch. Schmecken oder tasten. Alles ist okay, körperlich. Am Abend sitzen und dann Augen schließen, denken. Gefühle entstehen. So entsteht die Gefühle. Und dann verbinden wir diese Gefühle mit Erinnerung. Ja, Pali-Wort heißt Manasikara. Manasikara heißt Erinnerung. Der Geist hat gespeist alles dieser. Ja. Und sogar der Mensch nicht da, aber riecht. Ja. Sehe es nicht. Höre ist, alles ist das noch, aber ist alles geistig, sieht alles. Und dann sagt der Buddha, wenn die solche Gefühle entstehen, dann musst du die Gefühle entstehen jetzt. Die Gefühle entstehen nicht gestern, auch nicht morgen. Genauso sehen, auch riechen, schmecken, tasten. Alles hat deine Verbindung mit jetzt. Ja. Es ist nicht etwas Vergangenes oder Zukunft. Es ist immer jetzt. Fühlen ist jetzt. Sehen ist jetzt. Riechen ist jetzt. Schmecken ist. Alles jetzt. Und dann, die Natur hat uns etwas Gutes gegeben. Das heißt, die Natur, sie macht nicht etwas in der Vergangenheit, auch in Zukunft nicht. Sie macht alles hier und jetzt, im Hier und Jetzt. Natur existiert nur hier und jetzt. Die Natur hat keine Vergangenheit, auch nicht Zukunft. Und dann, was passiert dann? Sagt der Buddha, die Natur hat euch ein wunderschönes Geschenk gegeben. Alles geschieht hier und jetzt. Jetzt, was der Mensch tun soll, der Geist verbinden hier und jetzt. Wie ich gesagt habe, hier und jetzt, was da wirklich passiert, alles anders wird, ständig anders. Fühlen findet hier und jetzt statt, verbindet der Geist mit dem Jetzt, erkennt der Geist, Fühlen ist auch dem Anderswerden unterworfen. Was ist da eigentlich Anderswerden? Der Geist erkennt, Entstehen ist da, die Gefühle entstehen. Die Gefühle sind da, sie lösen auf. Nicht mehr da.
Wie löst der gute Buddhist den Avocado-Konflikt mit seiner Mutter?
Ja, das meine ich, dass diese Gedanken, wenn sie entstehen, sie sollen wertfrei, einfach diese Gedanken entstehen, sie sollen das, dann kommt dann diesen Satz dann, reine Beobachtung. Reine Beobachtung. Das alles entstehen, sie merken, entsteht deine Gefühle. Und dann, sie haften diese nicht, im Jetzt können sie nicht, wenn der Geist im Jetzt ist, sie können nicht die Dinge anhaften, weil der Jetzt bewegt sich. Die Bewegliche können sie nicht anhaften. Geht immer weiter. Die Gedanken, was sie entstanden haben, geht immer weiter. Avocado. Dann ist das Ärger. Und alles, dann bleibt der Geist nicht dabei. Das geht immer weiter und weiter und weiter. Irgendwann, das ist auch dann sehr schönes, positiv und negativ, beides ändert dann. Ändert heißt, nicht dann verloren gehen, es wird den auflösen. Wird anders. Ja? Dann kommt ein anderes Bewusstsein. Das diesem Bewusstsein beendet. Weil er von Anfang an, der Mensch, Anfang bis zum Ende dabei gewesen war, bleibt nicht etwas im Geist übrig. Haftet nicht an. Dem Geist bleibt etwas nur übrig, wenn der Geist, der Mensch, wenn etwas anhaftet. Beim Jetzt, im Jetztsein kann er nicht anhaften. Weil alles vergänglich ist, alles wird anders. Kann nicht bleiben anhaften. Im Geist, der Geist nimmt nichts auf.
Also der Buddhist isst die Avocado, aber sie ist vergänglich und das tröstet ihn.
Nein, wenn sie beim Jetzt, wenn sie wirklich jedes Mal, wenn sie beim Essen, wenn sie Anfang bis Ende bewusst, achtsam im Jetzt bleiben können, dann ist richtiges Essen ist das. Sonst ist alles in Wirklichkeit eine Handlung ohne Bedeutung. Deshalb sage ich, nicht der Buddhist das Wort verwende ich nicht, wenn jemand Achtsamkeit übt und isst mit achtsam, er isst wirklich.
Stören ihn dann die Avocados nicht mehr?
Nicht mehr. Weil gibt es nicht, Wirklichkeit gibt es nicht zu stören, weil er immer dann immer weitergeht. Stört nur, wenn er stehen bleibt.
Das ist ein tolles Argument für meine Küche. Es gibt Menschen, die sie nicht schätzen, aber alles vergeht, ist es.
Ja, das soll natürlich immer das, wenn jemand das sagt, diese Methode üben, bitte.
Das ist wunderbar. Ich fühle jetzt, dass die Zeit ist für Fragen. Sehen Sie das auch so? Fühlen Sie es auch?
Ja.
Ja.
Ich sehe auch so.
Bitte ich um die Fragen. Da hinten war schon die erste Frage. Genau.
Zu den, hallo? Hört man mich? Zu den Religionen. Ich habe das so verstanden, alle Religionen versuchen den Menschen etwas zu sagen, dass er etwas tun muss. Ist es vom Buddhismus aus gesehen möglich, dass der Mensch, grob gesagt, sich selbst erlösen oder dass er etwas tun kann für sein endgültiges Glücklichsein?
Der Mensch, was kann er wirklich tun? Wie ich gesagt habe, das ist, was ich jetzt gerade gesagt, erklärt habe, ist eigentlich der Weg zur Erlösung. Ist der Mensch fähig dazu? Die Geschichte hat bewiesen, dass das möglich ist. Das ist möglich. Aber das wird nur möglich, wenn er das tut. Durch das Tun ist das möglich. Wenn er nicht tut, nur reden, denken, ist nicht möglich. Wer hat das geschafft? Die Geschichte sagt, wir können viele Dinge lesen. Und es gibt dann Menschen wie der Buddha und das weiter, ja, dass das geschafft. Und wir können dann Vergangenheit vergessen. Ich habe keine Erleuchtung. Ich habe aber durch diese Methode viele Dinge beseitigt. Das kann ich das sagen. Wie die anderen gemacht haben, weiß ich nicht. Aber ich kann meine eigene Erfahrung ja sagen, viele Schwierigkeiten, Probleme habe ich eigentlich diese Methode verwendet, habe ich eine gute Wirkung erlebt. Deshalb kann ich sagen, es ist möglich.
Bitte, da war eine Frage.
Ich
darf nochmal darauf hinweisen, wer nicht ins Mikro spricht, wird nicht aufgenommen. Und wenn möglich, vielleicht eine oder zwei Fragen. Ich möchte wahrscheinlich noch viele was sagen. Bitte jetzt.
Ich habe mir zuerst notiert, dass Sie gesagt haben, also die Gier beinhaltet oder ist in Verbindung mit der Anhaftung. Habe ich das richtig verstanden? Jetzt alle, die wir hier sind, sind wegen der Gier hier, nämlich wir haben die Anhaftung, dass wir unser Wissen erweitern wollen und wir wollen unser Wissen über den Buddhismus erweitern und darum sind wir hier.
Ja. Alte Methode, ein wildes Pferd zu trainieren, nehmen Sie ein trainiertes Pferd. Ja. Wenn Sie auch den Gier, das heißt, wilde Gier zu überwinden, sollen Sie eigentlich dann einfach eine heilsame Gier verwenden. Dann Buddhismus vielleicht lesen, hören, ist auch einseitiges Gier. Es ist Wirklichkeit, wenn Sie Wirklichkeit denken, ich möchte Buddhismus lernen, wissen. Das bringt nichts. Das bringt wirklich nichts, wenn der Gier. Aber wenn Sie irgendwann denken, ich höre den Buddhismus, ich lese Buddhismus und ich werde üben, die Lehre des Buddha, dann bringt.
Sind wir jetzt alle durch sanfte Gier hierher gekommen, Sie zu hören?
Gut. Heilsame Gier, das ist ein schöner Begriff, den Danke. Nehme ich mit nach Hause. Ja.
Heilsame Gier.
Ja. Fragen Sie. Bitte hier und dann.
Mich würde interessieren, ob es nur einen Buddhismus gibt oder wie viel Vielfalt es im Buddhismus gibt und ob es aus Ihrer Sicht auch buddhistische Strömungen gibt, die vielleicht auch zu sehr wollen oder etwas zu sehr anhaften.
Letzte Frage habe ich nicht.
Also die Frage ist, was der Vielfalt des Buddhismus
ja.
Und ob es im Buddhismus auch Strömungen gibt, die zu sehr anhaften, um in ihrem Wortfeld zu bleiben.
Ja, Buddhismus hat viele verschiedene Traditionen. Und der ursprüngliche Buddhismus ist eigentlich die Lehre her des Buddhismus. Es ist dann, wenn Sie Buddhismus lesen, dann gibt es 4 edlen Wahrheiten. 8-gliedrigen Pfad. Und dann, das sind die Essenzen des Buddhismus. Und das ist dann, dieser ist eigentlich, alle Traditionen übernommen diese. Und dann gibt es dann Erleuchtung. Erleuchtung zu erlangen, haben dann die Menschen verschiedene Methoden. Ja. Die Methoden entstanden oder Wege entstanden und eigentlich in auch verschiedenen Ländern. Und das hängt von der Mentalität ab. Zum Beispiel Sri Lankan Buddhismus, wenn wir vergleichen mit japanischem Buddhismus, großer Unterschied. Aber tun Sie Gleiche. Meditation zum Beispiel. Meditieren. Japaner sind sehr ordentlich. Sri Lankan sind nicht. Chaotisch. Ja? Und Sie üben ganz anders als dann Japaner. Ja? Und Chinesen sind wieder anders. Ja? Und Tibeter ist noch eine andere Methode. Aber sie bemühen sich eigentlich nur eines zu erlangen, nämlich dann Erleuchtung. Ja? Vielleicht es ist dann Japanisch ist eine Variante des Buddhismus. Sehr schnell. Alles. Und Sri Lankan ist es langsamer. Sehr langsam. Und, aber es ist so, man kann nicht sagen, dass es dann die Methoden wirklich sehr schnell oder langsam ist. Auf jeden Fall ist dann aus Mentalität entstanden diese Wege, Traditionen. Und was war das letzte? Gierig werden oder was?
Ja, mich würde einfach nur interessieren, inwieweit es Strömungen gibt im Buddhismus, die vielleicht nicht so, also bei uns in Europa habe ich immer das Gefühl, dass der Buddhismus immer sehr friedfertig und immer sehr, sehr nett herüberkommt und dass es da eigentlich nichts gibt, woran man sich stoßen kann.
Es und gibt schon verschiedene Traditionen zum Beispiel. Ich habe nicht getroffen, aber es gibt schon in Japan oder so solche Traditionen, ja. Und das ist schon möglich dann, die sind so. Aber die Lehre des Buddha ist Wirklichkeit den friedlicher Prinzipien, ja. Und wegen der Buddhismus hat nur einmal, habe ich gehört, in Japan ist ein Krieg entstanden, ist, aber sonst nicht dann, ja. Dem sind jetzt friedlich, ja.
Gibt es denn wirklich, gibt's sowas wie Konkurrenz zwischen den Strömungen Vajrayana, Mahayana, großes Fahrzeug, kleines Fahrzeug, wenn ich das richtig verstanden habe?
Das gibt nur in Wirklichkeit in Asien, ist ein bisschen in Westen gibt. Ja, aber in Asien wenig.
Und in Österreich gibt es da Konkurrenz? Nein, ist ja doch im Westen angekommen, der Buddhismus.
Österreich nicht. Österreichs Wirklichkeit nicht. Und manche Länder haben schon.
Also keinen evangelischen Buddhismus und einen katholischen Buddhismus?
So etwas gibt es nicht. Natürlich, dann, es gibt Personen manchmal. Sie sie reden sehr, sehr radikal. Ja, es gibt Menschen, dass sie denken vielleicht gut, aber es kommt wirklich nicht so gut raus. Und die Kritik und andere Religionen oder andere Traditionen, manche Leute, nicht alle, es gibt so wenige, sie machen so manche, sie so schlechte Aussagen. Mhm. Aber Wirklichkeit, sie arbeiten zusammen. Besonders ist in Österreich, ist einziges Land, das ist so, alle Traditionen zusammen sind, ja.
Sozialpartnerschaft auf allen Ebenen.
Ja, alle Traditionen, Religionen, buddhistische Traditionen sind in einem Haus. Es gibt nirgendwo in ganzer Welt nicht. Das Österreichs buddhistische Religionsgesellschaft ist eigentlich, das ist so gut organisiert, alle Traditionen zusammen. In einem Dach, ja, das ist gut.
Und schwer vorstellbar. Ja. Bitte, da hinten war eine Frage.
Sie, ja, Sie, schon Sie haben die Mechanismen der Entstehung der Probleme und des Bösen erklärt, so mit die im Kommen durch unerfüllte Wünsche, durch ungestillte Begierden, Gier eben. Jetzt in dem Zusammenhang würde mich interessieren, wie der Buddhismus zu den Wissenschaften steht, also auch Wirtschaftswissenschaften, Naturwissenschaften, die eben dadurch gekennzeichnet sind, dass sie forschen, dass sie sehr neugierig sind, oft von Gier, von böser Gier getrieben. Das war meine erste Frage. Das zweite ist, Sie begannen damit, Ihren Vortrag einzuleiten, dass Sie sagten, ein wesentliches Merkmal des Buddhismus ist, dass es keinen Gott gibt. Ich bin in buddhistischen Ländern gereist und lebe zum Teil dort und stelle fest, dass es nicht einen gibt, sondern sehr viele. Jeder Privat hat einige Götter, jeder Bauer hat auf seinem Feld, in Japan eben die Toris, in Thailand viele Steinhäuschen, ein Phallus ist eine Art Gott. Braucht der normale buddhistische Gläubige oder Praktizierende wirklich seinen Gott?
Ja, erste Frage ist dann die wissenschaftlichen Forschungen und Erneuerungen, das alles, das wirklich mit der Gier verbunden ist. Ja. Es ist, ich glaube nicht, dass die Wissenschaftler Wirklichkeit aus Gier das tun. Wenn die Wissenschaftler wirklich eine richtige Wissenschaftler, die eine Forschung macht, er hat so ein großer, muss, ich, mein persönlicher Gedanke ist, er muss ein großer Mitgefühl haben. Aus Mitgefühl tut er das Wirklichkeit. Zum Beispiel Mediziner, irgendeine Untersuchung und dann Forschung macht, er soll denken, ich möchte die Menschheit wirklich helfen, deshalb mache ich diese. Ist keiner, wenn er wirklich Gier hat, ja, dann glaube ich, keine richtige Forschung ist wirklich, keine Mediziner. Auch Wirtschaftler. Wenn er denkt, ich will etwas gewinnen, ich mache die Forschung, dann glaube ich es nicht. Wenn jemand sagt, ich möchte Welt, der Welt und Umwelt retten und dann wirklich helfen, ich möchte eine Forschung machen, das ist eine richtige Forschung. Ja, und deshalb sage ich, diese Dinge, Wirklichkeit ist nicht irgendetwas Schlechtes, was die tun. Und das sieht man auch dann der Physiker zum Beispiel, jetzt die machen sehr große der neueste Buch von den Hawking, das ist dieser wie heißt das, der Great Design, das ist ein großer Entwurf oder so, ja. Entwurf, das heißt das Buch, ja, auf Deutsch, ja. Das, man liest, ja, das ist wirklich, denn wunderschöne Sachen hat er gefunden, ja. Und dann, weil ich, da ich diesem Buch lese, es nähert immer dann, für mich ist eigentlich der Buddhismus, das kommt rein, ja. Wie das in Materie entstand mit diesen allen, das sehr schöne Dinge, ja. Und sie, natürlich, das kommt sicher, dein Ego ist auch dabei. Ja, der Mensch hat so ein Ego. Oder die Wissenschaftler sind keine Erleuchtete. Sie werden sicher irgendetwas, die auch dabei sein. Aber ich glaube, die ursprüngliche Idee ist für sie, ja, etwas Gutes zu machen. Ja, Mediziner werden nie etwas machen, der Welt vernichten oder mit Gier etwas machen. Er will das wirklich der Menschheit helfen. Ja. Und ob das wirklich rauskommt, weiß ich nicht. Aber die ursprüngliche Idee muss das so sein. Außer, ich meine, Wirtschaft, Medizin und auch andere, der naturwissenschaftliche Forschung, dann soll alles aus Mitgefühl entstehen. Wenn der Mitgefühl nicht mehr da ist, dann ist es eine gefährliche Sache, was die machen. Ja? Und deshalb, in dem Sinne, ist, glaube ich, nicht das richtige Forschung, nicht der Gier, aus Gier, das die machen. Ja?
Bitte, ich habe. Entschuldigung.
Frage war?
Ja. Die Goethes.
Ja. Es gibt eine Engländer hat ein Buch geschrieben über Buddhismus. Er sagt, Buddhismus ist Toleranz. Wenn er wirklich tolerant ist, kann er nie dann rein bleiben. Tolerant sein und rein ist es schwieriger. Und in dem Sinne, der Buddhismus hat nie versucht, irgendeine Kultur zu zerstören. Der Buddhismus hat übernommen die Kultur. Aber wie Sie das sehen, auch Sri Lanka gibt es auch. Diese Götter sind eigentlich den Urreligionen. Viele Götter. Ja. Die haben dann andere Definitionen gegeben, andere Wertigkeit gegeben, aber sie haben nicht gesagt, dumm, das musst du das nicht machen. Ja. Der Mensch kann nicht so schnell erleuchtet werden. Besser, dass er mit diesen Dingen auch ein bisschen Zufriedenheit finden. Und deshalb, den Sinn ist, okay, aber wenn er wirklich zu viele Dinge dann so weit geht, nur dann Aberglaube und diese Sachen, ja, dann muss man schon ihm erklären. Es gibt ein Beispiel, zum Beispiel, wozu braucht man das eigentlich, Götter und die alte Kultur und alles? Und der Mensch braucht das eigentlich, das genauso wie, wenn jemand fragt, wenn ich dann sage, nein, ich brauche nur den reinen Buddhismus, und ich brauche die anderen Sachen nicht. Es funktioniert nicht richtig. Und zum Beispiel gebe ich dann, wenn Sie in so einen Supermarkt geht oder in ein Geschäft geht und sagen Sie, ich brauche ein Kilo Banane. Ja? Und dann sagen Sie, aber ich brauche nur den Kern. Ja? Schale brauche ich nicht. Ja? Ich soll das, da sagt man, nein, das können Sie nicht haben. Ja, er sagt, nein, ich esse das nicht, aber trotzdem muss ich kaufen. Ja? Trotzdem muss ich da bezahlen, obwohl ich nicht esse. So ist auch dann, ja. Dann fragt man, warum ist das Schale in Wirklichkeit? Kern zu schützen. Kern schützt dann Schale. So ist auch diese Rituale, die Götter alles, ja. Die Essenzen, das schützt immer. Wenn wir sagen, ihr sollt nicht das machen, der Mensch wird zertrocken. Ja? Ja, nur der Erleuchtung. Pff, das wird dann so eine Welt, wirklich das eine trockene Welt. Ja? Ist besser eine Gottheit und dann Baum verehren, dann ist dann sagen, ja, das ist der Baum, bringt dies und jenes, geht dann der Fluss und dann Wasser anschauen, dann ist verschiedene Dinge, wie die Hesse sagt, in Siddhartha. Ja? Das ist ganz genau, was der Hesse sagt. Ja. Hesse geht nicht, dass immer das zugleich und dann ist dann der Kern zu suchen. Er geht den Kamala und dann Floßmann und dies und jenen, allen, überall. Er sagt, das braucht man. Ja. So geht das eigentlich.
Bitte, Herr Buttinger.
Mich interessiert die Rolle der Frau im Buddhismus. Ich stelle mir die Frage, weil es sehr viele Mönche gibt oder in der Wahrnehmung des Buddhismus sehr viele Mönche gibt in orangen Gewändern. Vielleicht täusche ich mich, aber ich habe noch nie eine Nonne gesehen im Buddhismus, oder? Vielleicht gibt es sie. Klären Sie mich auf, bitte.
Na, Burma, es gibt in den Traditionen, in Theravada-Tradition, Sie wissen das. Die buddhistische Traditionen haben immer dann große Probleme gehabt. Eigentlich die buddhistischen Länder waren Burma, Sri Lanka und diese Länder. Und leider waren diese Länder 500 Jahre Kolonie. Die Menschen haben versucht, die seit 500 Jahren nicht nur regieren, die Kultur, Religion, alles zu zerstören. In Sri Lanka Geschichte 1505 kamen die Portugiesen mit Christentum. Und dann 150 Jahre später kamen die Holländer mit den Protestanten. Engländer kamen wieder andere Christen. Sie haben alle versucht, Religion zu verbreiten. Und die Religion, die dann da in diesem Land war, zerstören. Engländer haben dann Zeit, damals, in dann der Imperium von Königin, darf nicht ein Bettler da sein. Die Mönche waren immer dann von den Laiengemeinden abhängig von Almosengang. Die dürfen nicht mehr Almosengang gehen. Und dann haben sie dann viele Dinge, der Mönche, Praxis, alles das verboten. Und wir haben eigentlich den Buddhismus total verloren in Sri Lanka. Nicht nur die Mönche, alle. Und dann, Sri Lanken sind nach Thailand, Burma gegangen und dann zurückgeholt, der Buddhismus. Und so, in Indien, Sie wissen, dass Nalanda, der große Universität, der Islam-Invasion, alles zerstört. Waren die Geschichte sagt, 5000 Mönche waren drinnen und war auch hunderte Mönche, dann sie haben Tür zugemacht in Feuer. Alles zerstört. Sehr wichtige Bücher haben sie dann ins Feuer geworfen. Und so, Buddhismus hat sehr viele. Der Buddhismus hat dann große Probleme, weil, das ist genauso wie hier, die Anerkennung hat Probleme gehabt. Weil der Buddhismus hat keinen Gott. Wie können wir als Religion anerkennen? Der Buddhismus ist die einzige Religion, die Ungläubiger. Manche Religionen sagen, wenn sie Buddhisten umbringen, ist ihnen Heilsames, weil sie Ungläubiger sind. So eine große Probleme gehabt Buddhisten. Heute haben viele Buddhistenländer mit dem ganzen China-Problem. Zerstört Kloster alles. Ja. In Afghanistan gesamte kulturelle Sachen verbunden. Ja. Und war Bangladesch ein buddhistisches Land. Alles weg. Ja. So hat er große Probleme gehabt. Deshalb eigentlich dann Nonnenorden ist vor kurzem für immer das war nicht da. Und dann Zeit, aber das ist immer Mahayana-Buddhismus, das ist Glück. Mahayanin haben immer, sie haben kein Problem, China. Chinesen haben immer, sie haben dann die Tradition gehabt. Und heute in Taiwan, weniger Mönche, mehr Nonnen. Taiwan. Sri Lanka, jetzt haben wir Mönche 25.000, Nonnen sind jetzt vielleicht 4.000. 3.000, 4.000, langsam entstanden. Ja, weil sie gesamte Tradition verloren haben, sie könnten nicht wieder anfangen. Und viele haben jetzt eigentlich so gemacht, die Theravada heißt die Sri Lanka-Tradition, sie sind eigentlich nach Taiwan gegangen, die ordiniert. Dann ist gekommen. So ist eigentlich dann der buddhistische Nonnenorden ist eigentlich dann verschwunden, jetzt wieder angefangen. Und jetzt gibt es eine langsame Entwicklung. In Europa, Sie sehen schon die chinesischen Nonnen. Und dann westliche Nonnen gibt es auch, buddhistische Nonnen. Sie sind hauptsächlich dann Theravada-Tradition. Theravada-Tradition.
Und sind Frauen gleichwertig im Buddhismus?
Ja. Die Frauen, es ist so, Gleichwertigkeit, ja, entscheidet nicht eigentlich die Person, sondern Erleuchtung. Wenn die Erleuchtung hat, Erleuchtung ist überall gleich. Wenn ein Mann erleuchtet ist, Frau ist, die Erleuchtung ist gleich.
Also es zählt ein Mönch auch nicht mehr als eine Nonne. In der Hierarchie, sofern es denn eine gibt.
Was meinen Sie?
rein hierarchisch, steht ein Mönch höher als eine Nonne oder nicht?
Normalerweise nein. Das ist so, in Theravada-Tradition heißt, es gibt nicht so viele, deshalb ist Nonnen sind jetzt ganz, ganz neu. In der Mahayana-Tradition nein. Sie sind genauso wie die Rechnen immer die Ordinationszeit. Nicht der Mann und Frau. Wenn der Frau die Ordination gekriegt hat, zum Beispiel 1980, wenn ein Mann 1990, der Frau ist dann Ordination ja älter als Mönch, ja.
Da war eine Frage. Nur zur Entschuldigung, wir haben jetzt drei Fragen da hinten, glaube ich, noch. Dann Sie warten, glaube ich, am längsten, dann Sie und bitte dann daher hinten. Bitte, ja. Nein, Moment noch.
Weltweit sind bei sehr vielen Menschen tritt das Empfinden auf, dass die Bewusstseinsebene stark ansteigt, dass die Spiritualität steigt, auch der Wunsch danach. Es ist die Rede von 2012, einer sanften spirituellen Evolution, einer Revolution, einer sanften. Viele Menschen sehnen sich auch danach. Und die Wissenschaft beginnt mit Quantenphysik und seine Heiligkeit, der Dalai Lama zum Beispiel, macht Diskussionen mit Quantenphysikern. Da gibt es Annäherungen, dass die Wissenschaften die Sichtweise des Buddhismus sogar auch wissenschaftlich bestätigen kann. Was sagen Sie dazu? Wie sehen Sie da trotz dem Leben in hier und jetzt die Zukunft aus der Vergangenheit, die Entwicklung?
Was meinen Sie, diese Zusammenarbeit oder was?
Die Bewusstseinsentwicklung des Menschen, der Menschheit im Gesamten.
Ich glaube schon, dass der Mensch ist wirklich langsam dann bewusster wird, dass er wirklich dann sein eigenes Spirit, das Spirit für mich ist der Geist, das entwickeln soll. Ja? Entwickeln ist auch für mich ist nicht irgendetwas, entwickeln, von den Problemen loswerden, entwickeln. Ja? Und das muss er. Das ist schon, ja. Aber 2012, diese Summe, glaube ich nicht. Das ist nur eine Zahl, ja. Aber der Mensch, ganz bestimmt, er geht immer weiter und weiter. Und ganz wichtig ist, was ist hier, der Mensch ist jetzt sich bewusst geworden, dass er Einfachheit und Genügsamkeit wirklich üben soll. Ohne diesen kann er nicht existieren. Er hat schon, ist jetzt dann der Bewusste geworden. Einfachheit und Genügsamkeit braucht er jetzt. Und dies ist eigentlich die Basis der spirituellen Entwicklung. Einfach sein und genügsam sein. Dadurch kann er entwickeln. Sonst ist verwickelt, das ist immer das zusammen. Ja? Und das kommt immer auseinander, wenn er einfach wird, ungenügsam wird. Das ist genug für ihn. Ja, aber das erstaunlich ist im Westen, junge Leute haben da angefangen. Nicht alle. Ich kenne viele Menschen, viele junge Leute, dass sie wirklich kein Fleisch essen. Und ganz einfaches Leben führen. Und niemand hat gesagt, selber die Welt betrachten. Und da entstanden, glaube ich, weil der Mensch, besonders die jungen Leute, jetzt eine Möglichkeit haben, weltweit zu reisen. Sie sehen die Welt, wie sie wirklich ist. Ja? Und dann ist dann neues Bewusstsein entsteht. Das ist eigentlich eine gute Zeichnung hier. Eine neue Welt entsteht. Ja? Neue Welt ist eigentlich die Hand der Jugendlichen, ja? Nicht den anderen. Deshalb, wenn der Jugendliche wegen ist, etwas anders erleben, das heißt, die Welt wird wieder neu.
Bitte da hinten. Ja. Also
der Physiker Niels Bohr hat Folgendes von sich gegeben. Hinter der Kraft die die Welt zusammenhält, steckt ein intelligenter Geist. Ist für Sie, ich frage Sie jetzt persönlich, ja, ich nehme an, dass es im Buddhismus verschiedene Strömungen gibt, sind Sie der Auffassung, dass ein waltender Geist uns vorwärts treibt, eine schöpfende Verantwortung da ist, oder ob das Ganze eine zufällige Erscheinung ist, dass wir hier sitzen und dass vielleicht Generationen von uns woanders gesessen sind? Also ist das Welt laut Buddhismus oder Ihrer persönlichen auf eine Zufallserscheinung, oder glauben Sie an eine schöpferische Gewalt?
Jetzt haben wir nicht genau die davon. Was meinen Sie dann? Können Sie kurz dann
sagen? Ob es eine schöpferische Kraft gibt, die uns leitet oder führt, oder sind
erschaffen hat?
Ein Intelligent Design mit einem, vielleicht mit einem Schöpfer im Hintergrund?
Das meine Welt hat ich selber das gemacht. Ja, es hat nicht von jemandem gemacht. Und ich glaube nicht, dass ich dann irgendeiner außerhalb von mir, von uns eigentlich, irgendetwas existiert, wirklich uns leiten. Ja, das, ja. Das glaube ich nicht. Und was soll dann Schöpferkraft machen, Wirklichkeit? Was soll der tun, Lisa?
Sind wir ein Ergebnis dieser Kraft?
Sind wir?
Ja.
Ich habe gesagt, das ist von uns entstanden, das nicht von irgendeiner Kraft. Diese Kraft ist in uns Wirklichkeit.
Bitte.
Also Sie haben gesagt, der Buddhismus kommt ohne Gott aus. Worin besteht die Erleuchtung?
Ohne Gott. Buddhismus.
Ich denke, Erleuchtung hat so etwas zu tun mit Ähnlichem oder so etwas. Ich kenne Erleuchtung nicht. Ich bin leider noch nie erleuchtet worden. Worin besteht Erleuchtung, wenn es keinen Gott gibt?
Ja, ich meine, mit Erleuchtung und Gott, ich kenne den Gott Wirklichkeit nicht. Deshalb ist die Frage für mich eine schwierige Frage. Was tut der Gott? Oder was? Ich kann nur sagen, wie die Erleuchtung ist. Erleuchtung ist eigentlich Entwicklung des Bewusstseins. Vielleicht der höchste Entwicklung des Bewusstseins. In dem Sinne, was ich gesagt habe, Entwicklung. Ja? Oder Entfaltung. Entfalten heißt, gibt keine Falten mehr. Ist nicht Geist so. Entfalten. Ja? Und das ist eigentlich der Erleuchtung. Der Geist ist glatt, keine Faltung mehr. Ja? Und dieses Erlangen braucht der Mensch nach der Lehre des Buddha kein Gott. Mit eigenen Bemühungen kann er das tun. Was er tun soll, wie ich es gesagt habe, er soll dann ein meditatives Leben führen. Ja? Und Gott spielt dabei überhaupt eine Rolle. In der Lehre des Buddha. Aber das meine ich nicht, das sage ich auch nicht, wenn jemand Gott glaubt, soll er das tun. Das ist okay. Aber als Buddhist, wenn ich sage, für mich, der Gott ist nicht so wichtig. Ich habe keine Wenn der nicht wichtig ist, dann ist sowieso nicht vorhanden.
Ich habe noch eine Frage zum Thema Konflikte, Krisen. Ich war etwas überrascht, als vor, ich weiß jetzt nicht genau, es ist ein Jahr her, als in der Militärdiktatur Burma Mönche ganz wesentlich eine Protestwelle mitgetragen haben. Das hat mich angenehm überrascht, weil ich ja, also vielleicht ist es ein Klischee, aber auch von der Lehre her kommend, es ist mir als sehr untypisch erschienen.
Nicht untypisch, unheilsam, was er getan hat. Das meine ich, dass die große Macht ist das rundherum, die unseren Länder. Die machen, was sie wollen. Die Chinesen zum Beispiel. Der große burmesische der Führer ist ein Anhänger von China. Genauso in Tibet. Und manche Tibeter haben schon den Chinesen geholfen, auch das eigene Land zu machen.
Aber dass Mönche diesen Protest sehr aktiv mittragen, fand ich überraschend. Also es widerspricht einfach dieser Kontemplation, die Welt ist im Inneren, ich muss das Dickicht in mir...
Nein. Damals der Buddha-Zeit, seine Mutter-Zeit und Vater-Zeit haben gestritten, einen Krieg geführt. Und der Grund war dann Ganga, Wasser. Ja? Sie haben gesagt, dieser Teil gehört uns. Verbesserung, ja. Verbesserung, ja. Und dieser Teil haben sie gesagt, wir brauchen diese. Krieg entstanden. Buddha hat zweimal gesagt, bitte kein Krieg. Ja. Und dann, sie haben nicht aufgehört. Und er ging, die zwei Gruppen kommen zusammen zu kämpfen, er sitzt in der Mitte und sitzt. Und dann, dann können sie nicht mehr gehen. Ja? Und er hat blockiert dann alles. Seine Nummer, er hat den Sitzen. Und dann, die haben gesagt, du musst weggehen, sonst sind Probleme. Und dann hat er gefragt, warum habt ihr den Krieg? Wegen des Wassers. Und dann hat er gefragt, wegen des Wassers wollt ihr da eigentlich so viel Blut fließen lassen? Ist das gut, was ihr tut? Und dann hat er das gesprochen, mit denen Krieg vermieden. Und so ist auch der burmesische Mönche. Die demonstriert. Aber Demonstration haben sie eine friedliche, die sitzen und dann auf der Straße und einfach meditiert. Sie hat gesagt, dieser Unrecht soll nicht weiter passieren in diesem Land. Dann haben sie das eigentlich friedliche Demonstranten, das sind sie umgebracht. Warum sollen die Menschen das nicht tun? Für den Frieden zu meditieren können sie auf der Straße, im Kloster, im Wald, überall tun. Diese friedliche Meditation war eigentlich für das Land. Und dann, die haben nicht dann Steine genommen und so etwas gemacht. Sie haben das nicht gemacht. Weil nur dann sitzen, sie haben so Bilder gesehen. Sogar die Militär gekommen, die Mönche haben, bitte nicht tun, so gemacht. Die Bilder habe ich gesehen. Die haben dann genommen und dann umgebracht, ja. Es war keine Demonstration wie, ach, gegen dann der Tiergas, ja, das, ja. Und das so etwas zu machen, da war Wasser oder so wie. Sie haben das nicht gemacht. Sie sollten nicht machen. Sie sitzen und dann meditiert auf der Straße. Das ist eigentlich das dürfen die Menschen tun.
Das dürfen auch wir. Und da wir alle Produkte der Vergänglichkeit sind, weise ich jetzt darauf hin, dass wir uns dem Ende dieser Veranstaltung nähern, beziehungsweise wir stehen unmittelbar davor. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem Gast Bante Selavansa für seine Anwesenheit und seine Worte. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen und ich nütze die Gelegenheit noch, um Ihnen drei Dinge, Ihnen näher zu bringen, nämlich die kommenden Kepler-Salon-Veranstaltungen. Ganz kurz, kommenden Donnerstag zum Mittag bei Stifter,
Sehr empfehlenswert. Woran arbeiten Sie gerade, Herr Scheuringer? Er ist Sprachforscher, Professor für deutsche Sprachwissenschaft. Er wird Ihnen sehr viel auch zum oberösterreichischen Dialekt erzählen können. Zum Mittag im Stifterhaus, wenn ich mich recht erinnere, wird es Rahmsuppe geben. Am Montag, kommenden Montag am Abend, Bildung ist Gehenlernen von Fall zu Fall, zu Gast sind Erwin Dorn und Ingrid Ratner, beide sind Pädagogen vom Verein Kukusch unter anderem. Sie sprechen über ein modernes Konzept von Schule und Bildung. Und jetzt schon relevant, es gibt einen Exkurs, für den Sie sich anmelden können, und zwar Kepler-Salon-Exkursion Ungehorsam und Tour zur Leonard nach Leonding. Sie können sich unter info@keplersalon.at, also es gibt auf der Homepage, beziehungsweise liegt hinten auch eine Anmeldungsliste auf, beim Gästebuch, ja genau, da hinten liegt sie auf. Sie können sich dort anmelden, es wird darum gebeten. Dann noch, wir nähern uns auch dem vierten Quartal, auch das Jahr ist vergänglich, dem vierten Quartal des Kepler-Salons. Ich habe schon Einblick genommen, es wird ein ganz spannendes Programm, auf das ich mich schon sehr freue. Es wird demnächst online gehen. Wann ungefähr? 2-3 Tage? Wann wird es online gehen? Mittwoch. Ab Mittwoch ist es online. Ich kann es nur empfehlen. Danke noch einmal.
Vielen Dank.